Heute dürfen wir in zweierlei Hinsicht einen ganz besonderen Livestream-Gottesdienst feiern. Erstens einmal vom Thema her. Das Thema lautet, wie schon gesagt, Israel heute, wie Gott heute in Israel neues geistliches Leben schafft. Das ist ein brandaktuelles Thema, obwohl es ja so nicht in den Medien vorkommt. Aber das Thema ist brandaktuell von Gott her. Und es hat zu tun mit dem Plan, den Gott mit dieser Welt hat. Und weil wir alle auch in dieser Welt leben, hat es auch zu tun mit unserem Leben. Und zweitens ist es ein besonderer Livestream heute Morgen. Wir werden nämlich eine direkte Verbindung herstellen nach Israel. Mit einem Mann, der hautnah alles miterlebt hat, was Gott in den letzten 50 Jahren bis heute in Israel getan hat und tut, wie er eben neues geistliches Leben, auch in dieser Zeit, wo wir leben, bewirkt in Israel. Leider berichten die Medien nicht darüber. Aber bei Gott ist das hochaktuell. Und dieser Mann, der uns zugeschaltet wird aus Israel, heißt Daniel Yahav. Er ist aus Tiberias, dort wohnt er. Er ist der Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Er war jahrelang Geschäftsführer einer international tätigen Firma. Er ist noch heute Major in der israelischen Armee, ist Gemeindegründer in Tiberias und auch seit vielen Jahren nun Pastor von dieser Pniel-Gemeinde in Tiberias. Aber bevor wir jetzt Daniel Yahav direkt zuschalten aus Israel, werde ich jetzt noch die Grundlage vorlesen zu unserem Thema, nämlich ein paar Verse aus Hesekiel 37. In Hesekiel 37 bekommt Hesekiel, und zwar war das schon der Fall vor 2500 Jahren, eine Vision von Gott. Er schaut eine Vision von Gott. Und Daniel Yahav wird uns dann anschließend erzählen, wie Gott diese Vision, die schon so alt ist, 2500 Jahre, heute in die Realität umsetzt. Und so lese ich jetzt zuerst ein paar Verse aus Hesekiel 37. Da heißt es, ich wurde vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Aber hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um eure Knochen wachsen und überziehe sie mit Haut. Da hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Hier wird uns die physische Auferstehung Israels beschrieben aus den Toten, wie sie eben wieder eine Staat werden, eine Nation werden. Jahrhundertelang, ja sogar jahrtausendlang, gab es ja den Staat Israel gar nicht mehr. Die Juden waren zerstreut in alle Welt und sie erlebten dabei viel Hass und auch Verfolgung. Auch bei uns in Schaffhausen. Es gibt neu eine Gedenktafel in Schaffhausen über all dem Unrecht, das den Juden angetan wurde, auch hier. Für alle Mögliche wurden sie verantwortlich gemacht. Sie wären der Auslöser der Pest und von anderen Dingen. Und in die Länder, wohin sie überall zerstreut wurden, Jahrhunderte, Jahrtausende lang, da lagen die Juden, wie hier gelesen haben, wie Totengebeine, zerstreut und ausgetrocknet, ohne Hoffnung auf eine Wiederauferstehung, auf eine Wiederbelebung. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts begannen diese Knochen dann wieder zusammenzurücken. Diese Knochen wurden überzogen mit Sehnen, mit Fleisch und Haut. Zuerst ganz langsam, so wanderten die Juden aus aller Welt wieder in ihr Heimatland zurück, das Land ihrer Väter. Und im Jahr 1948 wurde der Staat Israel wieder lebendig. Israel ist heute unterdessen ein moderner Staat geworden, mit einer hochentwickelten Wirtschaft, vor allem im Bereich von der Hightechnik. Israel hat unterdessen eine der besten Armeen der Welt. Aber jetzt heißt es weiter in Hesekiel 37 ab Vers 8: Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um die Knochen herum und darüber bildete sich Haupt. Da wird also beschrieben, der Staat Israel ist Realität geworden. Aber jetzt heißt es weiter: Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir: Du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper und sie wurden lebendig und standen auf. Und sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Das heißt, obwohl Israel jetzt wieder ein Staat wurde, sogar ein moderner Staat, gab es in Israel über viele, viele Jahre kaum geistliches Leben. Wenig persönlicher und lebendiger Glaube an den Gott Israels. Dafür viel religiöse Tradition. Ein ganzes System von Gesetzen, die Gott gar nie geboten hatte. Viel tote Religion in Israel und was immer ist bei toter Religion. Letztendlich geht es da um Geld, um Ansehen, um Macht, wie sonst bei den Dingen in dieser Welt. Aber jetzt wollen wir Daniel Jahaf zuschalten und er erzählt uns jetzt, wie Gott die toten Körper seines Volkes nicht nur mit Fleisch und Haut überzieht, sondern wie er diesem Volk Israel wieder neues geistliches Leben einhaucht. Und damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben, beginne ich mit dem Anfang der Lebensgeschichte von Daniel und seiner Familie. Und nun beginnen wir, Daniel, ganz herzlich willkommen. Wo bist du im Moment gerade? Wenn ich schaue jetzt, dann sehe ich, du bist irgendwo in einem Zimmer. Aber wie sieht es da aus? Hast du da Ausblick auf den See Genezareth? Erzähl uns das kurz, wo du im Moment bist.
Also ja, ich bin in Israel, in mein Haus, mein Büro, Galiläa. Mein Dorf nennt sich Yavniel. Und ja, das liegt in ein schönes Tal, nur 12 Minuten entfernt von der See Genezareth. Wir sehen nicht der See Genezareth von meinem Haus, aber man kann sehen verschiedene Berge von die Galilberge, wo das Stadt Sfat liegt, also die hohen Berge bis zum Hermon und die Golanhöhen und auch dann jordanische Berge südostlich von unserem Haus. Also ganz schöne Sicht haben wir hier.
Daniel, eigentlich wärst du ja heute bei uns in Thayingen. So war es ja geplant, eine Vortragsreihe in der Schweiz. Jetzt habt ihr auch Corona in Israel. Erzähl uns ganz kurz, was ist deine hauptsächliche Tätigkeit im Moment in Israel?
Ich war 43 Tage im Militärdienst. Ich bin ein Offizier in der israelischen Armee und die israelische Armee hat wirklich ganz guten Dienst gemacht, alte Leute zu begleiten, Essen zu besorgen, verschiedene Arbeiten, was wir haben da gemacht. Aber diese Woche bin ich schon frei und jetzt bin ich wieder zurück am Arbeiten an Dinge, was sonst komme ich nicht dran. Zum Beispiel mein Buch bin ich dran am Arbeiten. Der zweite Teil, was ist noch immer erwartet da. Ja, und so. Und natürlich auch verschiedene Botschaften, was wir nehmen auf Live oder auf YouTube. Für die Gemeinde.
Danke, Daniel, dass du dir Zeit nimmst, jetzt weitere Fragen zu beantworten. Beginnen damit, Dein Vater war ja ein Holocaust-Überlebender, der später nach Israel auswanderte. Und dort in Israel kam zuerst deine Mutter zum Glauben an Jeshua als ihren Messias. Als ich das gehört und gelesen habe, hat mich gerade diese Geschichte mit deiner Mutter sehr bewegt. Kannst du uns das kurz ein bisschen erzählen, wie sie Jeshua als Messias kennenlernte und aufnahm? Ich finde das so bedeutend für deine weitere Geschichte. Und gerade bei den Juden ist es ja besonders, schon Luther hat gesagt, es ist nur ganz schwer, dass ein Jude Jesus als Messias erkennt. Erzähl uns doch etwas von deiner Mutter.
Also das Leben in Israel war schon schwierig, ja. Da war viel Arbeit und Armut und viel Druck. Wenn ich sage Armut, also zu Hause habe ich nie gefühlt, das hat uns etwas gefehlt, aber unser Lebensniveau war sehr, sehr, ja, wir hatten nie ein Auto gehabt oder wir sind ins Ausland geflogen, kaum auch Urlaub gemacht oder so, das war auch alles nicht. Nie in meinem Leben ging ich auf ein Restaurant oder so etwas, ja, das Essen hatten wir zu Hause gehabt und Kleidung und was wir brauchten hatten wir, aber also mein Vater hat sehr schwer gearbeitet und meine Mutter, ja, das ging einfach so, dass wir hatten diese Nachbar, diese Ehepaar, die hatten selber keine Kinder gehabt, sie waren selber gläubig an Jeshua, die waren keine Juden, und aber die hatten eine Liebe zu das Volk Israel gehabt und hatten dann fingen an ein kleines Kinderarbeit in der Nachbarschaft. Ja, und da fing an diese Freundschaft mit meiner Mutter und dann solche Bibellehre langsam. Und das war ein Prozess, das hat lange gedauert, aber langsam kam meine Mutter zu glauben und meine zwei ältere Schwestern, also die waren ja 10 Jahre und 7 Jahre älter als ich. Ich war ein Baby, ich war erst geboren, ja. Seit ich 7 Jahre alt war, gingen wir schon regelmäßig zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Diese Ehepaar hat nichts damit zu tun gehabt.
Wie kam diese Hinwendung deiner Mutter an in eurer Umgebung, der Familie oder auch sonst? Auch bei deinem Vater im ganz Speziellen. Wie war die Reaktion? Die Mutter wird plötzlich gläubig an Jesus als ihren Erlöser.
Zum allerersten, mein Vater, als er zum ersten Mal ein Neues Testament zu Hause gefunden hat, war er sehr aufgeregt, hat es in Stücke gerissen und in Mülleimer geschmissen und hat gesagt, hier ist nicht erlaubt, in mein Haus wieder ein Neues Testament soll reinkommen. Und danach, als meine Mutter hat weiter solche Bibelstunden gehabt mit dieser Frau, dann sollte ich draußen an die Türe spielen als ein Wächter. Denn es wäre auf einmal gekommen, dass mein Vater sollte plötzlich nach Hause kommen musste, ich klopfte an die Türe und sie dann müssten dann ihre Bibel verstecken und so weiter. Aber das ist nie dazu gekommen. Mein Vater hat ganz bestimmte Stunden gehabt, wo er ging zur Arbeit und kam wieder zurück. Und ja, so. Und die andere Familie, also wir hatten kaum Familie. Weißt du, die Familie zum größten Teil sind alle zurückgeblieben, gestorben in Deutschland. Für meinen Vater war das ein Schande alle Jahre. Er wollte nichts, dass die anderen Leute mitbekommen davon. Das war ein Schande für ihn. Ja.
Später kamen dann auch deine zwei Schwestern zum Glauben und letztendlich bist auch du zum Glauben gekommen. Erzähl uns doch, was war der Auslöser, dass auch du dein Leben Jeshua anvertraut hast?
8 Jahre bin ich gegangen zu dieser Gemeinde, von 7 bis 15 Jahre alt. Ich habe ein doppeltes Leben gelebt. Auf der einen Seite war ich ein normales jüdisches Kind, manchmal mit meinem Vater in die Synagoge gegangen, zu den hohen Feiertagen. Mit 13 hatte ich mein Bar Mitzwa gehabt in der Hauptsynagoge von Jaffo. Und ja, aber ich habe Gottes Wort in unserer Gemeinde wurde gepredigt, Gottes Wort nicht nur Jesus liebt dich, wie du bist, sondern auch, wenn deine rechte Auge dich in Verführung führt, schlag sie aus. Besser mit einem Auge ins Himmel zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle zu gehen, ja, in die ewige Feuer. Und dieses lebendige Wort hat auch Gottes Furcht in mein Herzen gebracht. Und doch dachte ich mir selber, dass ich bin ein gutes Kind, also natürlich nicht rauchen, Alkohol war überhaupt kein Thema damals in diese Zeiten, in diese Jahre. Aber dann dazu hatte ich keine Freundin gehabt und ging ich auf Tanzpartien oder war einfach zu Hause. Ja. Und so dachte ich mir selber, dass ich bin ein gutes Kind. Also Selbstgerechtigkeit kann man so sagen. Ich hatte eine kurze Liste gehabt von ein paar Dingen, was ich mache. Aber Jeshua ist nicht gekommen zu retten, die Selbstgerechten, er ist gekommen, den Sünder zu retten. Und dann ist es dazu gekommen, eine von den Mädchen in meiner Gymnasiumklasse hat mich immer wieder eingeladen auf ihren Geburtstag. Ich habe es zu Hause erzählt, weil es ist so hoch. Und dann hat meine Mutter gesagt, also was ist die große Sache, geh auf einen Geburtstag feiern. Das war ein Geburtstagparty, weißt du, da kamen andere Teenagers, sie hat einen Freund gehabt und dann später fing sie an zu tanzen und solche, alle diese Dinge, ja. Und ich saß da den ganzen Abend einfach angeschaut, was da läuft. Ganze Abend saß neben mir eine Mädchen, die ich kannte auch nicht, aber sie hat mir immer Brezeln gebracht, etwas zu trinken gebracht Gesellschaft gegeben. So. Und dann zum Ende von dieser Abend hat sie mir gesagt, warum kommst du nicht nächste Woche Freitag, gehen wir ins Kino. Alle zusammen, ein Film. Und so fing ich an, die nächsten 5 Monate fing ich an zu rutschen rein in die weltliche Wege. Und dann habe ich verloren meine ganze Selbstgerechtigkeit. Und hier kam ins Griff rein Gottes Wort, das Schwert des Gottes Wort, ja, durch den Heiligen Geist. Und ich wusste, ich muss mich entscheiden. Ein Fuß war in der Welt, der andere Fuß war beim Gott. Also Freitag bin ich Tanzpartien gegangen und Samstagabend ging wir ins Gemeinde. Und das geht nicht. Und ich wusste, dass ich muss mich entscheiden. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich schon verloren, so wie ich schon gesagt habe, meine ganze Selbstgerechtigkeit und fing an, Buße zu machen, vor den Herrn zu weinen. Ich war ganz alleine, wir hatten keine anderen Teenagers gehabt in meiner Gemeinde zu dieser Zeit. Also der Nächste war ungefähr 5 Jahre älter als ich. Und das war alleine, ja, Buße gemacht. Und so kam ich zu den Herrn. Tief drinnen wusste ich, das ist die Wahrheit. Hier oben hatte ich Fragen gehabt. Ich hatte keine Antwort. Ich hatte viele Fragen gehabt. Aber tief drinnen wusste ich, das ist die Wahrheit. Und dann habe ich eines Tages gebetet zum Gott und habe gesagt, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dir. Ich gebe dir mein Leben ohne Bedingungen. Aber bitte antworte mir. Ich habe gesagt, hey, ich war am Fahren einen Bus zurück von einer Versammlung. Und da ging dieser Gebet los in mein Herz. Und ich habe gesagt, Herr, wenn ich komme nach Hause, werde ich meine Bibel aufschlagen. Und ich bitte, dass du zeigst mir ein Vers. Ich werde meinen Finger legen irgendwo. Und das soll da sein, ein Vers, was redet von der Zusammenbringung von das Volk Israel zum Land. Einfach als ein Zeichen, als eine Bestätigung, nicht als eine Bedingung. Das war mir wichtig zu sagen. Ich glaube an dir ohne Bedingungen. Aber bitte, gibst du mir diese Zeichen. Und so ist es auch passiert. Ich kam nach Hause, habe die Bibel aufgeschlagen, Finger draufgelegt und da war ein Vers, was hat zu tun gehabt, ein prophetisches Wort, was Israel kommt zurück zum Land, Endzeit. Das war für mich so eine, einfach noch eine Bestätigung. Ja. Und so fing mein Weg an. Meine Haare wurden kürzer und ich habe mich total abgesetzt von der ganzen ungläubigen Gesellschaft und fing an, mein Weg mit den Herrn zu laufen.
Wie schon erwähnt, war ja dein Vater ein Holocaust-Überlebender, hat Auschwitz sogar überlebt und das hat ja seinen Charakter auch stark geprägt. Und kurz vor seinem Tod fand ja auch dein Vater noch zu Jeshua als seinem persönlichen Messias. Kannst du uns erzählen, wie das dazu kam.
Also mein Vater war, ja, hat einen starken Charakter gehabt, einen starken Willen hat er gehabt. Zum Beispiel, er war 20 Jahre hatte geraucht, Zigaretten. Eines Tages hat er sich entschieden aufzuhören und derselbe Tag hat er aufgehört, die Zigaretten zu rauchen. Oder wenn einmal hat er, ist da Verhältnis gebrochen mit jemand, ist dann geblieben für Leben lang. Da konnte man nichts mehr dran ändern. Er war so ein starker Charakter. Ja, und er war immer gegen das Glauben, so wie ich schon erzählt habe. Aber meine zwei Schwestern hatte gesehen, das Zeugnis von ihrem Leben, ihre Männer waren gläubig, die Enkelkinder waren alle gläubig, meine Frau war gläubig, seine Frau, meine Mutter war gläubig. Und also und alle waren sehr anständig und er hat gesehen, wie Gott segnet uns. Und dann hat mein Vater gesehen, wie Gott hat mich geführt. Ich ging zur Arbeit in eine Firma und als ein einfacher Mitarbeiter, ganz einfach. Aber nach 4 Jahren wurde ich der Generaldirektor von dieser Firma. Die hatten 24 Mitarbeiter damals gehabt, als ich wurde Generaldirektor. Hat mein Vater gesehen, wie Gott hat gesegnet diese kleine Firma und sie ist, der Umsatz von dieser Firma ist in den nächsten 7 Jahren gewachsen, 30 Mal, von $600,000 auf $18 Millionen. Aber kurz danach sprach der Herr zu mir einen Morgen, hat mir gesagt, ich soll es alles verlassen und ich soll Pastor werden. Und das hat dann gebracht einen totalen Schlag auf unser Verhältnis Vater-Sohn. Er hat mich angerufen, hat mir gesagt, wenn du das machst, wenn du verlässt deine gute Posten, bist du nicht mehr mein Sohn, ich will nichts mehr von dir wissen und so weiter. Aber ich hatte überhaupt keinen Zweifel, Gott hat mir das ganz klar gemacht und ich habe meine Posten verlassen. Ja, dann wurde mein Vater krank mit Krebs und Gott hat daran gearbeitet, an ihm weich zu machen. Ungefähr 2,5 Jahre danach habe ich ihm einen Brief wieder geschrieben, Vater, wirst du mich nochmal akzeptieren als dein Sohn? Wir wissen nicht mehr, wie lange du noch lebst. Und das hat, dieser Satz hat ihn berührt. Und dann hat er mich angerufen, hat mich akzeptiert und ja, fingen an, ich habe ihn besucht. Gott hat Gnade geschenkt, hat ihm geheilt von seinem Krebs und hat ihm noch 10 Jahre zum Leben zugegeben. Und in diese 10 Jahre hatten wir ein wunderbares Verhältnis gehabt. Und zum Ende von diesen 10 Jahren, nach noch einem Besuch in Auschwitz, wurde er wieder krank mit Krebs. Und in diese ganze 10 Jahre, er wollte nichts vom Glauben hören. Wenn ich versuchte mit ihm reden, war er ganz streng dagegen. Und doch hat Gott an ihm gearbeitet. Und eines Tages, als ich ihn wieder besucht, wie oft ich konnte, habe ich ihn besucht, fing er an ein Gespräch und hat Jeshua akzeptiert. Mhm. Und Gott hat ihm noch 4 Wochen zugegeben zu seinem Leben. Und so 4 Wochen in meinem Leben hatte ich ein gläubiges Vater gehabt. Und man konnte sehen, die Veränderung an ihm. Er wurde ein Lobpreiser, ein charismatischer Lobpreiser. Die Hände gingen hoch.
Kannst du es auch noch kurz beschreiben, diesen Moment, wie dein Vater das letztendlich fassen konnte, dass Jesus auch sein Messias und Erlöser ist?
Also das war so in meine zweimal, als ich habe ihn vorher besucht und versuchte anzufangen zu reden von Glauben. Einmal hat er mich beschimpft, ich will nichts davon wissen, nichts davon hören, ganz streng. Kam wieder zu ihm dieses Mal, konnte ich überhaupt nicht anfangen, ein Gespräch. Ich saß da einfach mit ihm und er war auch ganz ruhig. Weißt du, er hat diese Medikamente gehabt gegen Schmerzen und fing er an und hat gesagt, willst du etwas hören? Dann habe ich ihm gesagt, ja Vater, was willst du sagen? Und dann hat er gesagt, über sich selber, ich bin ein hartes Nuss. Und fing an, noch ein paar Sätze zu sagen, also positiv über unsere Glauben. Also er brauchte nicht viel sagen, habe ich ihm gesagt, Vater, willst du Jeshua akzeptieren? Er kann sterben, auf jeden Augenblick, weißt du, aber wochenlang hat er schon nichts mehr gegessen. Willst du Jeshua akzeptieren? Er hat gesagt, ich weiß nicht, was das bedeutet, wie man macht es und so weiter. Habe ich ihm gesagt, Vater, bete nach mir. Und ich habe ihn geführt. Er war ganz schwach, habe ich erst einfach gebetet durch und habe gesagt, wenn du einverstanden bist, sag Amen. Und so fing ich an, Satz nach Satz, und er hat mir nachgebetet, Vergebung gebetet und hat das mit dem ganzen Herzen, er hat noch dazu gesagt. Und da wusste ich, ja, das kommt von seinem Herzen, das ist echt. Da war diese ganz wunderbare Gegenwart Gottes da, also die Engel haben mitgesungen im Himmel, da konnte man merken, die Freude, das war die Wärme von der Liebe Gottes war da, und das war wirklich, wirklich schön. Und ja, und dann die nächsten 4 Wochen, eines Morgens, als ich habe ihn behandelt und so in sein Bett und ganz früh morgens, und er sagte mir, ich segne dich in den Namen von Yeshua, unserem Messias, und aber das auf ein jüdisches Stil, hat er das gesagt. So, es war ihm wichtig, dass ich höre das. Und hat ein wunderbares vaterliches Segen über mein Leben gesprochen. Ich war schon Pastor, so viele Jahre auf der Welt, Dienste gemacht und so. Und er ist ein Baby in den Herrn, aber er ist mein Vater. Das ist eine Autorität über mein Leben. Und das war so wichtig für mich. Und ich bin so dankbar, dass das auch gemacht.
Nach meinem Wissensstand gab es vor 50 Jahren nur eine einzig messianische Gemeinde in Israel. Und zu diesen ersten Gemeinden in Israel gehörte auch die Piniel-Gemeinde in Tiberias. Und du, Daniel, hast ja das alles hautnah erlebt. Erzähl uns doch etwas über die Anfänge dieser Gemeinde.
Man kann sagen, unsere Gemeinde fing an als ein Hauskreis 1978. Und damals zur Zeit gab es schon mehr als eine Gemeinde, aber ganz wenige Gemeinden gab es, und sie waren auch ganz klein. Also ich denke 30 Leute in einer Gemeinde, so ungefähr. Aber Peniel-Gemeinde fing an als ein Hauskreis, sehr gemischt, Juden und Nicht-Juden. Und das ist so gelaufen, ein paar Jahre als ein Hauskreis. Und später fing an der Verfolgung. Aber durch Gottes Gnade, vor der Verfolgung fing an, hat er uns geführt daraus. Meine Frau und ich hatten eine Wohnung gemietet. Wir waren da ein Jahr lang in diesem Platz, in diesem Gemeinderaum. Jetzt haben wir unser eigenes Haus gehabt. Meine Frau war schon schwanger damals zur Zeit mit dem ersten Kind. Und gut, dass wir kamen daraus, weil kurz danach fing an die Verfolgung. Die Orthodoxen haben uns angegriffen. Unser Platz wurde mit Steinen beschmissen, alle Fenster kaputt geschlagen. Das waren solche große Vitrinen. Und dann haben sie die Gardinen runtergerissen. Das war Erdgeschoss, konnten sie leicht dran. Sie haben auf uns gespuckt, sie haben unsere Bilder geknipst, Steine geschmissen, ja. Danach kam es in die lokale Zeitungen mit vielen schlechten Artikeln gegen uns. Man hat uns ganz schlimm gemacht da. Also wir kamen unter Feuer, und nach ein paar Wochen von dieser Anfechtung haben wir das Haus an den Besitzer zurückgegeben. Das war ein Miethaus. Und kurz danach kamen die Orthodoxen, haben es alles in Brand gesteckt. Und wir wohnen in Homeless-Gemeinde für die nächsten paar Jahre. Also wir haben schon vieles mitgemacht in dieser Zeit. Aber Gott hat es alles zum Guten benutzt. Und die Gemeinde wurde geschmolzen durch dieses Feuer. Und wir wurden eins. Es war egal, ob du warst ein Baptist oder ein Pfingstler oder ein Israeli oder ein Immigrant oder was immer. Wir wurden eins. Mhm. Und dieser Kern hält noch bis heute ja. Die Gemeinde.
Trotz diesen Verfolgungen, von denen du gerade erzählt hast, kam es ja dann plötzlich zu Spannungen innerhalb der Piniel-Gemeinde in Tiberias. Im Buch beschreibst du, dass die Teilnehmerzahl bei den Gottesdiensten unter 20 Personen sank. Worin bestanden diese Spannungsfelder? Und wie konnten diese wieder gelöst werden?
Es fing an als ein Hauskreis, sehr gemischt, Juden und Nicht-Juden. Das ist so gelaufen, ein paar Jahre als ein Hauskreis. Und wir hatten keinen Pastor gehabt oder Ältesten, keine Autorität, keine, konnte nicht geben eine Richtung. von Gottes Wort oder so. Jeden Samstag abends kam jemand anders dran und hat Gottes Wort geteilt. Und, aber das war ein Anfang und wir hatten Gnade von Babys gehabt. So wie Babys haben besondere Gnade von ihren Eltern, ja. Aber wenn du 5 Jahre alt wärst und du tust noch immer deinen Finger in den Mund stecken, dann muss man dich schon langsam ziehen, die Finger raus. Ja. Und nicht mehr lutschen. Ja, keine Lutscher mehr. Und wir kamen an diesen Zeitpunkt, wo Gott hat sich entschieden, so jetzt müsst ihr, meine liebe Kinder, weiterkommen. Ihr müsst sich organisieren, aufbauen als eine Gemeinde, nicht nur ein einfacher Hauskreis. So. Und was passiert ist, ist, dass einfach weniger und weniger Leute kamen zusammen in unsere Versammlung, bis wir haben verstanden, etwas läuft hier nicht, etwas stimmt hier nicht mehr. Und ja, einen Samstagabend hörten wir auf, die Lobpreis in der Mitte. Und der Lobpreisbruder mit der Gitarre hat sich hingesetzt, hat gesagt, ah, das geht nicht mehr weiter und so. Und bald, das war Gefahr, dass dieser Hauskreis in Stücke fällt. Die Juden alleine, die Ausländer alleine und so. Und dann hat Gott mich geführt, ich hatte es auf dem Herzen gehabt, dass wir sollen uns einfach Ältesten mal schaffen, dass einfach wie die Ordnung, was wir finden, Gottes Wort. Und das habe ich mit ein paar von den älteren Brüdern mitgeteilt. Ich war selber ganz jung, ich war damals zur Zeit 23 Jahre alt. Aber da war die nächste Herausforderung, wie machen wir das? Weil die Gruppe war sehr nicht homogenisch. Das war alles anderes als homogenisch. Das war ein Salat von Menschen, von alle Richtungen und Kulturen und Sprachen und so weiter. Ja, haben wir uns entschieden, wir werden auswählen den Yom Kippur-Tag, wo man fastet und betet. Und zum Ende von Yom Kippur kommen wir alle zusammen abends und dann werden wir, ja, das vorstellen, dass wir wollen einen Ältesten auswählen. Und ja, und so haben wir es auch gemacht und Gott war dabei. Er hat seine Hand über diese Versammlung gehabt, so dass es gab keine Spaltung oder Kriegerei oder ich weiß was. Und viele von den älteren Leuten, Omas, haben gesprochen und haben dazu gesagt, haben ihre Ja dazu gegeben. Das war sehr wichtig für uns, dass sie waren dabei und haben Unterstützung gegeben. Ja, und dann haben wir ausgewählt. Wir haben gezählt und dieser eine Bruder hat die meisten Menschen haben ihn gewählt. Das war eine Zahl, was in 7 konnte man teilen. Und so wusste ich für mich, dass da auch Gottes Fingerprint, sagt man auf Englisch.
Wie hat sich die Piniel-Gemeinde jetzt seither weiterentwickelt bis heute?
Ja, nach 22 Jahren von Wanderungen seit 78 bis Jahr 2000 und dann hatten wir in 2000 zum ersten Mal unseren eigenen Raum gekauft und die Gemeinde ist von circa 50 Leute mit Kindern, das heißt, gewachsen auf 200 Leute im Jahr 2000 und heute ist es bis 550 Leute weitergewachsen. Wir haben viele Hauskreise, also circa 20 Hauskreise und solche Support Groups, nennen wir das. Verschiedene Gruppen, Gebets, Frauen, Jugend, Teenagers, Verschiedenes. Ja, und wir haben verschiedene Arbeiten. Wir haben eine Schule und Kindergarten, was wurde angefangen, als unsere Kinder wurden in die Schulen geschlagen, wegen dem Glauben von ihren Eltern, mussten wir anfangen, unsere eigene Schule und Kindergarten bis 6. Schuljahrgang. Am 7. gehen sie weiter in das Gymnasium, normale Schulen. So. Ja, also wir haben schon Essen geben wir an Holocaust-Überlebende.
Was sind das für Leute, die heute in eurer Gemeinde sind? Sind das vor allem Juden oder gibt es da auch Araber oder sind es vor allem Einwanderer?
In die letzte 20 Jahre oder so war das hauptsächlich Immigranten, die allermeisten, ab und zu auch Israelis, ab und zu auch junge Israelis, die kamen zu glauben, ab und zu auch Orthodoxen oder so, aber das waren nur ab und zu, das waren Die meisten waren Immigranten, die kamen zu Glauben. Heute sieht man auch mehr von der jüngeren Generation, die Fragen stellen, die Säkularen, die auch kommen zu Glauben. Ja. Und doch ist noch genügend Widerstand und Verfolgung, verschiedene Plätze. Ab und zu bricht ein Feuer, ein Brand irgendwo anders in Israel. Ich meine Brand von Verfolgung und so. Ja. Aber Gott gibt uns den Sieg bis heute und wir kommen immer weiter.
Wie verhalten sich heute die streng orthodoxen Juden, die euch am Anfang sehr stark verfolgt haben? Wie verhalten sie sich heute gegenüber den messianischen Gemeinden in Israel?
Grundsätzlich hat es sich nicht verändert. Ja. Die sind auch heute sehr gegen, aber sie beschäftigen sich nicht mit uns. Nur ab und zu in Ashdod, oder so wie war damals Verfolgung in Tiberias, Ashdod, Arad, verschiedene Plätze, das ist so wie, wir leben so wie auf einem Vulkanoberg und manchmal geht es los in diese Stadt und manchmal in eine andere Stadt, aber allgemein gibt es keine Verfolgung, was wird organisiert in ganz Israel zur selben Zeit. Aber die das Untergrundströmungen gibt es immer gegen uns. Ja, die Gefahr liegt immer. Du weißt nie, wenn dieser Vulkanoberg wieder losplatzt.
Bei der Staatsgründung Israel vor 70 Jahren gab es ja nur ganz wenig messianische Juden. Auch 20 Jahre später war es ja noch immer noch gleich, nur ganz wenig messianische Juden. Ich glaube, nur eine einzige Gemeinde. Und dann kam plötzlich dieses starke Wachstum. Heute, habe ich gehört, sind es ca. 300 Gemeinden mit etwa 30.000 Gottesdienstbesuchern. Daniel, wie erklärst du dieses starke Wachstum erst in den letzten Jahrzehnten?
Ungefähr die Hälfte davon sind die Immigranten. Russische Immigranten, äthiopische Immigranten, die kamen zu Glauben. Und auch jüngere Generation, was sucht die Wahrheit. Israel, ganz Israel muss errettet werden zum Ende. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg hoch. Also auf einer Seite gehen wir runter in das Tal von die Trübsals von Jakob, politisch, militärisch, ökonomisch. Wir werden noch sehen, wie das alles aussieht, ja. Aber geistlich sind wir auf dem Weg rauf, also errettet zu werden. Ganz Israel wird zu Glauben kommen, Römerbrief Kapitel 11 und so weiter. Und wegen dem, diese 30.000, das ist schön, aber das ist noch immer nur ein halber Prozent von der Bevölkerung. Das ist noch immer ganz klein und kann man sagen, noch immer pionierisch. Also nicht mehr so pionierisch, so wie es war zu meiner Zeit, wo du warst nie in einer Versammlung, wo du hattest 50 Gläubige gehabt. Das gab es nicht. Das gab es nicht. Aber das ist noch immer klein. Da erwarten wir noch ganz vieles.
Daniel, zum Abschluss jetzt noch eine theologische Frage. Wir haben in unserer Gemeinde erst gerade eine Predigtreihe abgeschlossen über das Buch Offenbarung, Kapitel 4 bis 8. Und in Offenbarung 7 ist die Rede von 144.000, die versiegelt werden oder wurden. Die kommen aus allen Stämmen Israels. Und jetzt die Frage an dich, welche Rolle wird aus deiner Sicht die messianisch-jüdische Gemeinde am Ende der Endzeit einnehmen?
Ja, also es ist klar, diese 144.000, das gläubig, die werden gehen, wohin Jesus schickt ihnen, Yeshua schickt ihnen. Also Gott ruft und gibt noch einen Chance nach den anderen Leuten noch zu Glauben zu kommen. Und er wird jetzt benutzen Israel. Israel ist ein Schwerpunkt. Schon heute sehe ich, das weißt du, die Gemeinde, und das sage ich jetzt nicht kritisch gemeint, aber die Gemeinde hat verloren ihre Wurzeln zu dem Alten Testament. Aber viel Reichtum kommt schon heute raus. durch, wenn wir lesen die Alte Testament und diese Verbindung neu und alt und die Bestätigung ist wunderschön. Es wird klarer und scharfer, die Bild kommt besser in Fokus. Und so sehe ich schon heute, Israel hat einen besonderen Platz. Ich sehe Hunger überall auf der Welt. Man will, man Leute auf, ob es in Taiwan ist oder Brasilien oder New Zealand oder wo immer, sie wollen diese, und Afrika oder alle diese Plätze, wo ich war, wollen diese Verbindung haben wieder und wollen mal hören, wie sieht es aus. Und das wird wachsen, das wird wachsen. Das Licht und Evangelium wird wieder rauskommen aus Jerusalem. Natürlich, wenn Yeshua ist hier in dem Millennium, alle Völker werden kommen nach Jerusalem. Gottes, die Lehre wird von Jerusalem rauskommen wieder. Aber wieder muss ich sagen, man redet jetzt nicht von rabbinischem Judentum. Da muss man aufpassen, weil viele Heiden fallen in diese Falle rein. Anstatt Bibel, richtige Bibel, gehen sie auf Traditionen und verschiedene andere Dinge und sie fallen in ein Loch rein. Und das ist traurig. Das muss nicht sein. Also muss man aufpassen, man muss. Ihr sollt, also alles, was wir bringen von Alten Testament, ist nur eine Bestätigung, eine Erreichung von dem Neuen Testament. Wenn ihr ein messianischer Jude kommt und tut euch sagen, alles, was ihr habt gehört, ist nicht wahr, Jesus war nicht Gott, er ist nicht auf dem Kreuz gestorben oder solche Dinge, muss man nicht akzeptieren.
Darf ich nochmals nachfragen? Wenn dann die große Trübsal kommt, wie sie in Offenbarung beschrieben ist, auch im Daniel-Buch, wo dann Israel bedrängt wird, welche Rolle wird dann die jüdisch-messianische Gemeinde in Israel einnehmen?
Yeshua hat gesagt, wenn man verfolgt euch in ein Stadt, läuft zu der nächsten, ihr werdet nicht durch die Städte Israel durchlaufen, bevor er zurückkommt. Mhm. Für mich bedeutet das, es wird eine Verfolgungszeit kommen gegen uns. Mhm. Zwei Ziele dieser Verfolgung. Nummer eins, uns zu reinigen. Jesus will ein reiniges Braut. Also diese ganze weltliche Kultur und Geist, was kommt rein in die Gemeinde, durch dieses Feuer von Verfolgung wird es ausgereinigt werden. Das ist Nummer eins. Diese Verfolgung wird uns vorbereiten als ein weiße, kleidige Braut von Jeschuas vorbereitet zu sein. Aber die, also die andere Ziel davon wird sein, dass wir werden ein Zeugnis sein, für unsere Umgebung, weil viele Leute kennen uns, auch hier im Dorf, man liebt mich. Jahr 2014 wurde ich als Ehrenbürger von meinem Dorf ausgewählt und wir haben vieles Gutes gemacht, von Regierung aus und von Militär, ich diene noch immer im Militär und ich wurde ausgezeichnet. Und dann, wenn wir werden verfolgt werden und die Häuser verbrannt oder manche von uns getötet, werden die anderen sagen, warum? Das waren gute Leute. Warum? Und die Evangelium wird weiterfließen. Gott wird es benutzen. Also die Medien werden von uns reden. Die Nachrichten werden von uns reden. Weißt du, Gott wird es dazu benutzen. So verstehe ich unsere Rolle in die Endzeiten.
Ganz herzlichen Dank, Daniel, dass du dir Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Und dass du uns mit hineingenommen hast in Gottes ganz aktuelles Wirken in Israel heute. Und wir wünschen dir und deiner Familie und auch deiner Gemeinde und in deinem Dienst viel Segen und Kraft.